das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach mehreren Warnstreiks und einer Schlichtung gibt es jetzt eine Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommune. Sie folgt im Wesentlichen den Empfehlungen der Schlichter. Es gibt mehr Geld und Wahlmöglichkeiten bei der Arbeitszeit. Wer will, kann freiwillig länger arbeiten. Umgekehrt kann man auch auf Geld verzichten und dafür freie Tage bekommen.
Mehrere Warnstreiks, drei gescheiterte Verhandlungsrunden und eine Schlichtung. Es war ein langer Weg zu dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Und es zeigt sich auch heute, er ist mit Kompromissen verbunden.
Die Annahme des Tarifergebnisses ist uns nicht leicht gefallen. Wir hatten uns für diese Tarifrunde mehr vorgenommen.
Für Karin Welge von der Arbeitgeberseite zählt, dass es überhaupt endlich eine Lösung gibt.
Das bedeutet nicht nur Planungssicherheit für alle Beteiligten, sondern vermeidet auch weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger durch Streiks und Dienstausfälle.
Über eine Laufzeit von 27 Monaten gilt der neue Tarifvertrag. Rückwirkend zum 1. April gibt es 3% mehr Lohn. Für jeden Beschäftigten sollen es mindestens 110 Euro mehr im Monat sein. Im Jahr darauf kommen noch einmal 2,8% obendrauf. Künftig können Beschäftigte freiwillig zusätzliche Stunden leisten, wenn sie das wollen. Und ab 2027 gibt es zudem einen zusätzlichen Urlaubstag. Der Gewerkschaft Verdi war es wichtig, dass die mögliche Mehrarbeit der Beschäftigten freiwillig bleibt und von Seiten der Arbeitgeber kein Druck ausgeübt wird. Bei einem waren sich alle Verhandlungsparteien einig. Der öffentliche Dienst soll als Arbeitgeber attraktiver werden. Beispielsweise durch die neu vereinbarten Schichtzulagen. Denn schon heute blieben laut Verdi hunderttausende Stellen unbesetzt.
Seit gestern schlagen die USA bei allen Einfuhren pauschal 10% Zoll auf. Am Mittwoch treten dann die nach Ländern gestaffelten Zölle in Kraft, die Präsident Trump in der vorigen Woche angekündigt hat. Für Produkte aus der EU werden dann 20% fällig. Wie Europa darauf reagiert, wird noch abgestimmt. Und auch die nächste Bundesregierung muss sich dieser Frage stellen.
Extra Zölle auf Autos, das merkt Deutschland besonders. Wie reagieren, das wird nun überall diskutiert. Die Parteichefin der Grünen, Franziska Brandner, fordert im Bericht aus Berlin eine europäische Antwort.
Trump lässt sich nicht beeindrucken von Schwäche, sondern von Stärke. Und deswegen müssen wir auf unsere Stärke setzen. Das ist der gemeinsame Binnenmarkt. Hier müssen wir wettbewerbsfähiger werden, investieren in neue Technologien, unabhängiger werden. Das steht schon lange an, aber jetzt ist es dringender als je.
Am Mittwoch hatte US-Präsident Trump hohe Zölle gegen 185 Länder verhängt. Sogar Elon Musk, sein enger Berater, aber eben auch Geschäftsmann, wünscht sich für viele überraschend gestern Abend eine andere Lösung. Zwischen Europa und den USA wünsche ich mir eine Null-Zoll-Situation, also eigentlich eine Freihandelszone. Darauf hoffe ich. Wie der deutschen Wirtschaft helfen. CDU-Mann Thorsten Frei wird im Bericht aus Berlin gefragt, muss die neue Bundesregierung Unternehmenssteuern senken, den Soli abschaffen? Seine Antwort mehrdeutig.
Wir müssen alle Maßnahmen darauf ausrichten, dass die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gesteigert wird. Das ist eine ganz herausfordernde Situation für eine so stark internationalisierte Volkswirtschaft wie die deutsche. Und deshalb ist der Handlungsdruck jetzt auch für die Koalitionspartner noch einmal größer geworden.
Nicht nur die exportorientierte deutsche Wirtschaft würde unter den Zöllen leiden. Die EU-Handelsminister wollen morgen über mögliche Reaktionen beraten.
Erstmals seit Jahren werden in Deutschland nicht mehr die meisten Asylanträge innerhalb der EU gestellt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es etwa 37.000 und damit weniger als in Frankreich und Spanien. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Zahlen der EU-Asylagentur. Demnach ging die Zahl der Asylanträge in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 41% zurück. Was genau passierte, als Rettungskräfte dieser Krankenwagen des palästinensischen Roten Halbmondes vor zwei Wochen getötet wurden? Antworten darauf muss nun die israelische Armee geben. Zunächst hatte sie erklärt, die von ihr beschossenen Fahrzeuge in einem Stadtteil von Rafah im südlichen Gazastreifen seien nicht als Krankenwagen erkennbar gewesen. Gestern wurde ein Video veröffentlicht, das offenbar das Gegenteil beweist. Inzwischen hat die Armee Fehler eingeräumt.
Es ist ein Handyvideo, aufgenommen am frühen Morgen des 23. März. Palästinensische Retter auf dem Weg zu einem Einsatz. Munter Abed ist einer von ihnen, er wird als einziger überleben. Alle unsere Lichter waren eingeschaltet. Jeder konnte sehen, es ist ein Fahrzeug des palästinensischen Roten Halbmonds. Sein Kollege Rifat Radwan filmt. Als sie aussteigen, schießen israelische Soldaten auf sie. Rifats Stimme ist zu hören. Mama, vergib mir, ich wollte nur Leben retten. Erst Tage später finden Einsatzkräfte Rifat Radwans Leiche und die 14 weiterer Kollegen. Dazwischen Teile der zerstörten Rettungswagen und sein Handy. Der palästinensische Rote Halbmond und die Vereinten Nationen sprechen von einem gezielten Angriff auf Rettungskräfte und einem möglichen Kriegsverbrechen. Ich bin entsetzt über die jüngsten gezielten Tötungen von medizinischem Personal und humanitären Helfern. Sie lassen weitere Bedenken zum möglichen Kriegsverbrechen durch das israelische Militär aufkommen. Das israelische Militär hatte zunächst angegeben, die Rettungswagen seien unbeleuchtet gewesen, hätten sich verdächtig verhalten. Gestern Abend räumt die Armee Fehler in dieser Darstellung ein, spricht von einem komplexen Einsatz, bei dem man auch Hamas-Terroristen getötet habe. Ein Untersuchungsbericht des Einsatzes soll heute zunächst militärintern vorgelegt werden.
Der Bericht dürfte bald auch öffentlich gemacht werden, doch wie schon in ähnlichen vergangenen Fällen rechnen Beobachter kaum mit Konsequenzen innerhalb des Militärs. Und in israelischen Medien spielt der Fall kaum eine Rolle. Der Krieg im Gazastreifen geht indes unvermindert weiter.
Unterstützung für die Rechtspopulistin Marine Le Pen heute in Paris. Ihre Anhänger waren teils mit Bussen aus dem ganzen Land zu einer Protestkundgebung des Rassemblement National in die Hauptstadt gereist. Le Pen war Anfang der Woche wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden und darf außerdem für 5 Jahre nicht als Kandidatin bei Wahlen antreten.
Mehrere tausend Unterstützer sind heute Nachmittag dem Aufruf des Rassemblement National gefolgt und nach Paris gekommen. Keine Massenbewegung, aber es reicht für starke Bilder. Die Botschaft, Marine Le Pens Verurteilung sei schlicht ungerecht. Das ist eine unverhältnismäßige und politische Entscheidung. Die Gewerkschaften haben die Richter mobilisiert, um gegen den RN zu urteilen. Das Urteil soll sie davon abhalten, zu kandidieren. Das sieht Marine Le Pen genauso. Angriffe gegen die Justiz seien in ihrem Fall völlig berechtigt. Hört auf, uns vorzuwerfen, dass wir eine Gerichtsentscheidung kritisieren. Das war keine Gerichtsentscheidung, das war eine politische Entscheidung. Das Gericht hat inzwischen angekündigt, schon im Sommer 2026 über Le Pens Berufung zu urteilen, also rechtzeitig vor den Präsidentschaftswahlen ein Jahr später. Das beruhigt hier jedoch kaum jemanden. Zu groß die Sorge, der Entzug des passiven Wahlrechts könnte bestätigt werden. Und Le Pen wäre endgültig aus dem Präsidentschaftsrennen verbannt. Die Gegendemonstranten, die sich heute auf der Pariser Place de la République versammelten, wollen vor allem die Freiheit der Justiz verteidigen. Marine Le Pen beschuldigt die Richter. Sie glaubt, das Gesetz kontrollieren zu können. Die Meinungen zu ihrem Fall gehen weit auseinander. Aber Le Pens Popularität hat das nach jüngsten Umfragen bisher nicht geschadet.
US-Soldaten sprachen von Bildern, die sie ihr Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekamen. Ausgemergelte Körper, leere Blicke, gebrochene Menschen. Als die US-Armee vor 80 Jahren das Konzentrationslager Buchenwald befreite. Dort hatten die Nationalsozialisten etwa 56.000 Menschen ermordet. Heute wurde der Opfer gedacht. Auch Überlebende und Zeitzeugen waren gekommen.
Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, die vom Grauen im Buchenwald berichten können. Einige von ihnen sind zum zentralen Gedenkakt nach Weimar gekommen. Es war 1945, als amerikanische Soldaten das Konzentrationslager befreiten. Auch 80 Jahre danach sieht Altbundespräsident Wulff die Gefahr durch Rechtspopulismus.
Aufgrund der Verrohung, der Radikalisierung und eines weltweiten Rechtsrucks kann ich mir inzwischen, und das macht mich beklommen, deutlicher vorstellen, wie das damals geschehen konnte.
Im Sommer 1937 waren die ersten Häftlinge auf den Ettersberg bei Weimar gebracht worden, mussten dort selbst das KZ errichten. Politische Gegner, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, später kamen Juden, Sinti und Roma dazu. 56.000 überlebten dort den Terror der Nationalsozialisten nicht. Der fast 102-jährige Franzose Raymond Reynaud kam mit 20 Jahren nach Buchenwald. Er hatte antifaschistische Flugblätter verteilt. Wir kamen an den Verbrennungsanlagen vorbei. Als ich den Schornstein sah, dachte ich, das muss ein großes Lager sein, denn ich dachte, das wäre die Küche. Aber einer vom Lagerschutz, ein Holländer, auch ein Häftling, sagte, nein, das ist nicht die Küche, das ist sozusagen der Ausgang. 80 Jahre Erinnerung an das Grauen und doch gibt es seit Jahren immer wieder Übergriffe in der Gedenkstätte. Schilder werden mit Hakenkreuzen beschmiert und die NS-Verbrechen verharmlost.
Es war ein spektakulärer Doppelwumms, der heute viele Schaulustige nach Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen lockte. Dort wurde das alte Kohlekraftwerk gesprengt. Zuerst fiel das Kesselhaus, dann der Kühlturm in sich zusammen. Im Sommer 2026 soll das Areal baureif übergeben werden, damit an gleicher Stelle eine Umwandlungsstation für Windkraft aus der Nordsee gebaut werden kann.
Um 12.41 Uhr fiel der 125 Meter hohe Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Ibbenbüren in sich zusammen. Die Besonderheit, statt einer Sprengung hatten die Ingenieure ihn mit einem Stahlseil eingeschnürt und so zum Einsturz gebracht. Damit sollte verhindert werden, dass verbautes Asbest freigesetzt wird. In den Tagen zuvor hatten sie dafür riesige Schlitze in den Turm gesägt. Und anders als bei einer Sprengung wusste keiner, wann genau der Turm denn fallen würde.
Es hat ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben. Der Westfale war ein bisschen sturer, aber es passt alles.
Eine Stunde zuvor war das 100 Meter hohe Kesselhaus eher klassisch zu Boden gegangen, durch eine Sprengladung. Das Kraftwerk Ibbenbüren und die einstige Steinkohlenzeche, sie waren Landmarken im Tecklenburger Land. Auch deswegen heute fast schon Volksfeststimmung auf den Feldern rund um das Gelände. Jetzt soll hier etwas Neues entstehen, ein riesiger Stromkonverter, der Gleichstrom von den Windparks in der Nordsee in Wechselstrom für die Haushalte umwandelt.
Bisher war Ibbenbüren Kohlestandort, jetzt wird Ibbenbüren die grüne Steckdose für Nordrhein-Westfalen, weil hier der Strom, der erneuerbare Windstrom von der Nordsee ankommt.
Bis 2031 wird das noch dauern. Davor muss noch viel Schutt des Kohlekraftwerks vom Gelände. Mit dem Aufbau des Konverters soll im kommenden Jahr begonnen werden.
In der Fußball-Bundesliga hat zum Abschluss des 28. Spieltags Union Berlin 1:0 gegen Wolfsburg gewonnen. Den Siegtreffer für die Berliner erzielte Benedikt Hollerbach. Zuvor trennten sich Aufsteiger St. Pauli und Mönchengladbach 1:1.
Die Gladbacher nächste Saison in der Champions League? Nach den Eindrücken von heute eher nicht. Von Anfang an war die Borussia am Millerntor unterlegen, hatte Glück, dass Saad den Ball nach einer halben Stunde aus 4 Metern nicht für den FC St. Pauli über die Linie brachte. Und hatte auch kurz vor der Pause Dusel, dass Kleindienst die Eckenflanke zwar verpasste, aber Itakura mehr unfreiwillig zur 1:0-Führung einköpfte. Nach dem Wechsel war die Überlegenheit von St. Pauli noch größer. Insgesamt 26:5 Torschüsse für die Hamburger, allerdings auch bei Saliakas Versuch ohne Erfolg. Der verdiente Ausgleich gelang dennoch. 5 Minuten vor Schluss hatte der eingewechselte Afolayan viel Platz und nutzte den perfekt zum 1:1. Das Unentschieden ist nach dem Spielverlauf eigentlich zu wenig für St. Pauli, kann aber im Abstiegskampf Gold wert sein.
Die Tabelle, die Bayern vor Leverkusen und Frankfurt. Mönchengladbach rutscht ab auf Platz 6. Wolfsburg ist 12. vor Union Berlin. In der Abstiegszone Heidenheim, Bochum und Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. April.
An der Ostseite des Hochs über der Nordsee hat sich arktische Luft im ganzen Land durchgesetzt. In der Nacht ist es meist klar, zum Morgen bildet sich Richtung Nordsee stellenweise Nebel. Morgen am Tag scheint die Sonne in der Westhälfte weiter ungestört, ein paar wenige Wolken am ehesten in Niedersachsen. Richtung Osten Sonne und Wolken, wobei diese ganz im Osten auch mal dichter sein können. In der Nacht Temperaturen verbreitet im Frostbereich, am Tag 7 Grad im Erzgebirge, 17 Grad am Oberrhein. Am Dienstag im Westen und Südwesten viel Sonne, sonst neben etwas Sonne einige Wolken, im Osten vereinzelt ein paar Tropfen. Am Mittwoch und Donnerstag im Südwesten weiterhin am meisten Sonne, sonst Sonne und Wolken, im Osten auch mal kompaktere Wolken. Die Temperaturen steigen wieder etwas an.
In den Tagesthemen mit Jesse Wellmer um 22.45 Uhr gehen wir der Frage nach, warum keine der Tarifparteien im öffentlichen Dienst nach der Einigung wirklich zufrieden ist. Außerdem, Marine Le Pen hat Steuergelder in Millionenhöhe veruntreut und will trotzdem Frankreichs Präsidentin werden. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.